Halleluja, preis dem Herrn. Lass uns Platz nehmen. Das Wichtigste, was ist das Wichtigste auf dieser Welt, auf diesem Universum? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was nützt es? Ich glaube, der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren wäre und nicht in unseren Herzen, es wäre alles sinnlos und zwecklos. Das Wichtigste ist, Gott sandte seinen Sohn, diesen Immanuel, Gott mit uns. Halleluja. Das ist das Allerwichtigste. Das ist mehr, als wenn du 1 Million gewinnen würdest oder 1 Milliarde oder was weiß ich alles. Was nützt es? Das ganze Geld dieser Welt, die Schätze dieser Welt würden nicht ausreichen, um dein Heil frei zu kaufen und deine Seligkeit zu. Nur nebenbei, was ist das Wichtigste? Darüber wollen wir nachdenken. Ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Wie betet man zu Gott? Wie betet man Gott an? Kniet man, faltet man die Hände, steckt man die Hände in die Hosentasche oder nach hinten oder was mache ich mit meinen Händen oder drehe ich da ein bisschen? Wie betet man Gott an? In der Bibel steht zwar, die Männer sollen an allen Orten heilige Hände hochheben. Das ist vielleicht eine Form. Aber wie betet man Gott an? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Oder nur im Namen Jesu und nur durch den Heiligen Geist betet man Gott nur in Sprachen an? Wie betet man Gott an? Darüber machen wir uns Gedanken. Das ist ganz arg wichtig. Denn mit der Anbetung steht und fällt alles. Mit der Gottesanbetung. Das ist, was der Teufel von Jesus wollte. Fall nieder und bet mich an. Du siehst also, wahrscheinlich betet man Gott auf dem Boden, wenn man flach auf dem Bauch liegt oder in den Knie geht oder wie auch immer. Wie betet man Gott an? So, nur nebenbei, wir wollen darüber nachdenken. Es ist eine ganz wichtige Form dieser Anbetung. Wir gehen ja auf Erntedank zu, bedanken. Ich werde über Danken am Sonntag sprechen und das wird ein Schlüssel sein. Aber am Samstag werde ich noch darüber sprechen, wie man seinen Mangel los wird, zu abschütteln, seinen Mangel. Und das soll unter uns kein Armer, kein Kranker, kein Bettler sein. Im Neuen Testament wirst du keine Bettler finden, denn er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Wir werden nicht immer Schnitzel haben, wir werden nicht immer Kuchen haben, aber wir werden immer genug haben. Wir werden von Gott gut versorgt. Und die Bibel sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn und er sorgt für uns. Und da gibt es noch einen Schlüssel, was ich noch als Schlüssel dir empfehle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann gibt es Zufälle. Nur Zufälle. Zufall ist ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben will. Und am Sonntag wird das Thema sein, danke, 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 danke. Ich werde so viel über Danken sagen. Ernte Dank, nicht nur was im Garten gewachsen ist. Nein, wir sollen Gott danken, was alles so um uns herum passiert. Dankende Menschen sind positive Menschen, lebendige Menschen, gute Menschen, die sind richtig programmiert. Also ich möchte einfach dich einladen zu diesem Erntedank-Gottesdienst. Es wird Kartoffeln nachher geben, könnt ihr mit nach Hause nehmen, vielleicht einen Kürbis oder was weiß ich, ein paar Zwiebeln. Und wir werden nachher auch noch ein bisschen Kaffee trinken. Also wir werden gute Zeit haben, trotz allem. Also ich lade dich ganz herzlich ein, ein bisschen Zeit zu nehmen. Einfach, denn der Kürbis wird nicht leicht sein. So Kürbisse, die haben schon Gewicht, verstehst du? Und die wachsen aber bei unseren Geschwistern da im Garten. Nur nebenbei. So, ganz herzlich eingeladen zu diesem Thema hier. Was ist das Wichtigste? Im Leben gibt es 2 wichtige Termine oder 2 wichtige Fakten, Tatsachen, 2 wichtige Tage. Zuerst einmal ist der Tag, an dem du geboren wurdest und dann an dem Tag, wo du herausfindest, wozu bin ich da. Nicht an dem Tag, wo du gestorben bist. Die Christen sterben nicht, auch wenn sie sterben. Wir leben, obgleich wir sterben würden, verstehst du? Und Paulus sagt einmal, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Sterben spielt keine Rolle für uns Christen. Obwohl schrecklich ist, verstehst du, wenn man weggeht. Aber ich habe eines festgestellt, in dem Moment, wo du stirbst, weißt du gar nichts mehr. Das ist also, was ich beobachten konnte beim Sterben. Wenn sie richtig gelebt haben, dann stirbt man auch richtig. Aber die meisten Leute leben nicht richtig. Dann schreien sie, dann brüllen sie und so weiter. Aber wenn du mal weg bist, bist du weg. Wenn dein Gehirn abschaltet, wenn der liebe Gott die Uhr aussieht, aber wir werden meistens künstlich am Leben erhalten. Das ist ein großes Problem. Aber das ist nicht mein Problem heute. Finde heraus, was ist der Sinn deines Lebens? Und was ist das Wichtigste? Und ich möchte sagen, in jeder Lebensphase ist wichtig. Die Kindheit ist wichtig. Wenn die meisten Fehler werden in der Kindheit gelegt. Verstehst du? Die meisten Verletzungen passieren in der Kindheit. Sogar im Babyalter. So wie du aufgenommen wirst, wie du behandelt wirst, was du erlebst, wo du verletzt wirst. Dann gibt es andere Phasen des Lebens, die Jugend, die Pubertät, das ist ganz arg wichtig im Leben eines Menschen. Wie wirst du rausgeschickt? Wie gehst du in diese Welt? Als verlorener Sohn oder als verlorene Tochter? Wie lebst du nachher? Dann
den richtigen Partner zu finden oder Partnerin, dann den richtigen Beruf, die richtige Wohnung. Da gibt es so viele Dinge. Und dann werden viele verführt und verleitet und in die falsche Richtung gejagt. Es ist wichtig, dass man das Wichtigste findet. Was ist in meinem Leben das Wichtigste, die Priorität neben Jesus Christus und neben Gott, dass Gott mit uns ist. In der Bibel wird uns erzählt von einem Kaufmann, der hat eine Perle gefunden und da verkaufte alle seine Perlen und kauft sich die eine köstliche Perle. Die war ihm so wichtig, dass er alles dran gab. Oder der Bauer, der kauft sich den Acker, weil er einen Schatz im Acker gefunden hat und er gibt alles her. Was für Prioritäten hat unser Leben? Lass uns darüber nachdenken. Was ist der Wert meines Lebens? Worauf kommt es bei mir an oder bei dir? Was ist uns alles, wofür würdest du unterschreiben und wofür würdest du sterben? Wofür du nicht sterben kannst, ist auch nicht wert, dass du dafür lebst. Also, was ist die Priorität in deinem Leben? Lass uns darüber nachdenken, über die Werte des Lebens, über Freundschaft, Liebe, über Partnerschaft, all diese Dinge sind wichtig, aber was ist das Allerwichtigste? Was ist das Allerwichtigste? Wir entdecken, und ich habe das in meinem persönlichen Leben entdeckt oder festgestellt, wir entdecken den Wert des Lebens erst, wenn das nicht mehr da ist, wenn der Mensch fehlt oder wenn die Liebe nicht mehr da ist, wenn ja keine Hilfe mehr da ist, verstehst du, da merkst du, was du an einem Menschen mal gehabt hast. Nur nebenbei, da merkst du, wenn sich niemand um dich mehr kümmert, wie wichtig diese Person war, selbst wenn sie noch so schwach war, aber sie war wenigstens da. Es gibt Werte, die sind wichtig, sollten uns wichtig wieder werden, Prioritäten sollten wir wieder setzen. Die Familie ist so wertvoll. Blut ist stärker als Wasser. Und deshalb, es kommt auf die Familie an. Hast du eine Familie, die hinter dir steht, dann kannst du auch das Leben, auch schwierige Situationen meistern. Du kannst immer wieder zur Familie zurückkommen. Was für ein Buch würdest du mitnehmen, wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest, wie Robinson Crusoe? So, was würdest du da mitnehmen? Karl May, Kapital, was weiß ich, irgendeinen anderen Krimi, Katechismus, oder was würdest du mitnehmen? Die Bibel, verstehst du? Ja, da ist alles drin, was du brauchst. Die Bibel. Nur nebenbei, ich will nur sagen, was die Prioritäten. Also, was die Freiheit ist, den Wert einer Freiheit merkst du, wenn du keine Freiheit mehr hast. Wenn du im Gefängnis sitzt, wenn du nicht mehr keine Demokratie hast, keine politische Freiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Religionsfreiheit, dann merkst du, Mensch, wie frei waren wir da. Wie frei. So, es gibt so viele Dinge. Was ist wertvoll für dich? Was ist wertvoll? Und vor allem, wenn es ausbleibt. Stell dir mal vor, Strom, du weißt gar nicht, wo der Steinstrom herkommt, oder von der Windmühle, oder Solar, oder aus einem Atomkraftwerk, oder aus einem Kohlekraftwerk. Aber wenn mal kein Strom mehr da ist, dann merken wir, liebe Leute, was der Strom wert ist. Da geht die Rolltreppe nicht mehr, die Tür geht nicht mehr auf, dann die Kasse, du kannst nicht mehr tanken, du kannst nicht mal mit aufs Spülklosett gehen. Da kommt auch kein Wasser aus der Wasserleitung. Wenn der Strom mal ausfällt, der Kühlschrank fängt an zu dauern. Nur nebenbei, wie wichtig so Strom ist. Ich habe hier ein einziges Mal in Berlin ein Blackout erlebt. Komme ich nach Hause, kommt uns das Wasser entgegen aus der Kühltruhe. Ja, schon lange her. Schon bald 25, 30 Jahre. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, wenn der Strom ausfällt. Stell dir mal vor, die Müllabfuhr kommt nicht mehr. Oder würde ausfallen. Was würde da? Oder der Bus, auf den du gewartet hast. Wie wichtig das ist, wenn diese Dinge ausbleiben. Denk drüber nach, wenn diese Dinge ausbleiben. Wenn es kein Benzin mehr gibt. Wir entdecken den Wert erst, wenn wir es nicht mehr haben. Wenn es nicht mehr geht, wenn es nicht mehr funktioniert. Wir entdecken den Wert erst der Ruhe. Was ist die Ruhe, wenn wir keine Ruhe mehr haben, wenn wir gehetzt, getrieben und gejagt werden? Wir entdecken, was Sicherheit ist, die Polizei. Jetzt schreit man nach Polizei, jetzt müssen 15.000 neue Polizistenstellen geschaffen werden. Weißt du, was ist Sicherheit? Verstehst du, wenn keine Polizisten mehr vorbeigehen? Früher, da konnte er seine Tür noch offen lassen. Aber heute muss er schon am helllichten Tag abschließen. Man weiß, was Polizei ist und was Sicherheit wert ist, wenn man überfallen wird und ausgeraubt wird. Wir entdecken den Wert der Kinder zum Beispiel. Jetzt entdeckt Deutschland langsam, zuerst mal wollten sie keine Kinder haben und jetzt entdecken sie, dass sie, wer zahlt unsere Renten? Wer finanziert uns weiter? Wie geht's weiter, das Leben hier in Deutschland? Verstehst? Wir entdecken erst, wenn das Ding nicht mehr funktioniert. Also, den Wert, was ist die Sache wert und was, worauf kommt es an? Meine Frage ist auch, was gefällt Gott? Was interessiert Gott? Das war das letzte Wochenende war das Thema, was mich beschäftigt hat. Was ist das Wichtigste? Was zählt bei Gott? Was imponiert Gott? Was möchte Gott in uns schaffen? Denk drüber nach. Nur einfach nur, weil du nachdenkst. Sich Gedanken machen, das ist so wesentlich. Der Mensch ist der Denkende. Worauf baut Gott in unserem Leben? Was ist das Wichtigste? Und hier in Jeremia Kapitel 9, Vers 22 lese ich und die folgenden Verse. Der Kluge soll nicht stolz sein auf seine Klugheit. Bildung ist alles, verstehst du? Aber was nützt die Bildung, wenn du sie falsch gebrauchst? Der Kluge soll sich nicht stolz auf seine Bildung sein. Der Starke soll nicht auf seine Stärke sich was einbilden. Der Reiche soll sich nicht auf seinem Reichtum was einbilden. Warum? Grund zum Stolz sein hat nur der, der mich erkennt, heißt es in der Bibel. Der hat Grund zum Stolz. Ich kenne Gott. Aber kennen wir wirklich Gott? Verstehen wir ihn? Und Grund zum Stolz hat nur der, sagt hier der Prophet Jeremia, oder durch den Propheten Jeremia sagt der Herr, der mich erkennt und begreift, was ich will. Worauf kommt es an? Das, was Gott will. Denn ich bin der Herr. Jetzt drei Sachen, die mir heute Mittag wichtig ist. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf der Erde schafft. Ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf dieser Erde schafft. Das sind wichtige Faktoren. Und wir leben in der Endzeit. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und wir merken, was Gerechtigkeit ist. Gerechter Lohn. Wer das erkennt, sagt der Herr hier, an dem habe ich Freude. Liebe, Recht und so weiter. Und der Tag kommt, spricht der Herr hier weiter. Was ich lese, sagt der Herr, dann dem ich alle Beschnittenen, mit allen Beschnittenen abrechne, also die beschnitten sind, mit den Ägyptern, mit den Leuten von Juda, mit den Edomitern, mit den Amoritern, mit den Moabitern, mit den Stämmen aus der Wüste, den Arabern hier und so weiter, die sogar an ihren Schläfen kahl rasiert sind. Nicht nur, dass sie beschnitten sind, sondern kahl rasiert sind. Mit den Leuten rechne ich ab, sagt der Herr. Denn alle diese Völker, auch die Israeliten, sind für mich unbeschnitten, weil sie ihr Herz nicht beschnitten haben. Weißt du, wir denken nur, die Beschnitten, dass die Juden und die Moslems sind. Nein, das sind die ganze arabische Welt. Das ist ihre Kultur, ihr Leben, ihr Lebensstil. Der Tag kommt, sagt der Herr, wo ich mit all den Beschnittenen abrechne. Und ich möchte das umsetzen, auch wenn du nicht beschnitten bist und eine Frau bist und so weiter. Gott wird mit allen frommen, religiösen Menschen abrechnen. Mit allen religiösen Menschen abrechnen, die keine Liebe hatten, kein Recht übten und keine Treue in ihrem Leben hatten. Oder in der Treue gelebt haben, die nur äußerlich beschnitten waren, also nur äußere Religion hatten, die also noch im Alten Testament nach dem Gesetz lebten, aber ihr Herz war nicht verändert. Worauf kommt es wirklich an? Mein Sohn, meine Tochter, heißt es in der Bibel, gib mir dein Herz, dieses beschnittene Herz. Sie alle haben Beschneidung, diese ganzen Völker, das Beschneidung ist nicht typisch jüdisch, es ist orientalisch und Gott sagt, mit denen rechne ich ab. Also, die an ihrem Sex beschnitten sind, die sich verstümmelt haben, die sich selbst gequält haben, die in der Wüste gelebt haben. Und ich rechne mit diesen ab. Ihr Herz muss verändert werden. Und genau auf das kommt es an. Das ist das Wichtigste. Was nützt es, wenn ich Halleluja schreie und Hosianna singe und was weiß ich, und mein Herz ist nicht verändert. Ich bleibe der alte Trottel, der ich schon immer gewesen bin. Ja, ich bin schon immer gläubig gewesen. Ich bin schon immer fromm gewesen. Ich war schon immer, in der Kirche. Ich bin in der Kirche groß geworden. Unter dem Altartisch oder sonst wo, verstehst du? Ja, es gibt solche, weißt du, Kinder von Pastoren, die wachsen da in der Kirche auf. Verstehst du, sie sind Tag und Nacht bald in der Kirche. Und die meisten Gottesleugner, Nietzsche und viele andere mehr, Voltaire, die waren Kinder aus Pfarrhäusern. Die sind unter dem Altartisch hervorgekrochen. Nur nebenbei. Aber was nützt das? Was nützt das? Wenn wir Religiösen beschnitten, verstehst du? Ich möchte Beschneidung ein bisschen weiter ausdehnen in den christlichen Kreisen, weißt? Und ich kenne das Christentum schon seit 50 Jahren, die ganzen Extreme. Was nützt es, wenn du kein Fernseher hast, kein Computer benutzt, kein Sex hast, kein Alkohol trinkst, keine Zigaretten rauchst, keine Drogen nimmst, keinen Luxus hast, so wie die Amish People in den USA, die schrauben alle Chromteile von Autos ab, alles was irgendwie ein bisschen Luxus sein kann. Was nützt es, wenn du fromm bist und keinen Schmuck trägst, ins Kloster gehst, oder nur noch die Bibel liest und keine Zeitung und sonst was, verstehst du? Was nützt diese ganze fromme Beschneidung, wenn dein Herz nicht verändert ist? Wenn dein Herz nicht verändert ist, was nützt es, wenn man sich von allem enthält, wenn man so übervorsichtig ist, keine Fliege was zu leide tut und alles so genau und exakt nimmt, dass du immer gerade einparkst, nie bei Rot über die Ampel läufst? Was nützt die ganze Anstandsregeln einhalten und die ganze Moral? Was nützt es, wenn du äußerlich perfekt bist, aber keine Verbindung zum Himmel hast? Ich will jetzt nur die Wahrheit sagen. Was nützt es, wenn du, so wie diese Pharisäer, mit Gott spielst und betest und gehst nach Hause und hast dich nichts verändert? Da ging der Zöllner, der sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, und da passiert etwas. Was nützt es, wenn du religiös bist und demütig bist und geknickt bist und einen Puckel rausstellst und so weiter und ja, und doch im Herzen stolz bist? Wir, an unserem Wesen soll die Welt genesen. Verstehst du? Was nützt das alles, wenn du stolz bleibst? Und Stolz ist eine Ursünde. Die Sünde des Teufels. Das war auch so. Verstehst du? Weißt du, so demütig, oh Herr, oh, sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden, verstehst du? Oder mach das und das. Sollten wir der Bibel rumdoktern, rumlaufen und für alles eine Bibelstelle hast und dein Herz ist nicht verändert? Was nützt es, wenn man sich auf seine Leistungen einbildet? Ja, Gott, ich danke dir, ich danke dir. Was nützt es, wenn du Erntedankfest feierst und alles, was du zu Hause eingekauft hast und eingemacht hast, hier in die Gemeinde bringst, wenn dein Herz leer ist? Was nützt es? Grund zum Stolz hat nur der, sagt hier der Herr, der mich erkennt, der mich begreift und erfasst, was ich will. Was ist der Wille Gottes? Da ist eine ganze Menge, was der Wille Gottes ist. Und der Wille Gottes ist Liebe, Recht und Treue, dass er es schafft. Liebe, Recht und Treue. Lass es mal zergehen. Die sind drei Sachen, sind drei Kleinigkeiten. Ja, Liebe, Recht und Treue. Denk drüber nach. Viele religiösen Aktivitäten werden nur aus Stolz gemacht. Lass uns ganz ehrlich sein und auf dem Teppich bleiben. Viele religiösen Aktivitäten werden aus Stolz gemacht. Schon die Urgemeinde. Denkt an die Sendschreiben. Die Gemeinde in Ephesus. Du tust je länger, je mehr. Dann Chor, da in einer Betungsgruppe, dort eine Bibelgruppe, dort ein Bibelkreis, dort, was weiß ich, Kreativgruppe, Malgruppe, Gebetsgruppe, Kaffeestunde, das ist alles da. Du tust hier länger, je mehr. Aber ich habe was gegen dich. Stell dir mal vor, du hast Gott als Feind, als Gegner, als Widersacher. Und ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Man entwickelt seine Talente, man produziert sehr viel, man missioniert, man geht in alle Welt, verbreitet das Evangelium, singt auf der Straße, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Weißt du, die Mütter in der Bibel, schau doch die Leute in der Bibel an. Weißt du, die Bibel ist so sachlich, so nüchtern, so menschlich. Oh, lieber Gott, lass meinen Sohn zur Rechten sitzen und den anderen zur Linken. Verstehst du? Die beten für ihre Kinder. Herr, lass den einen links, den anderen rechts in deinem Reich sitzen. Sie hatten gute Absichten. Sie hatten gute Absichten. Aber sie waren stolz. Mein Sohn soll Innenminister und der soll Außenminister werden. Oder Finanzminister. Verstehst du, was jetzt die Ämter im Bundestag verteilt werden von den Parteien. Verstehst du, es wird um die Ämter gehen. Herr, lass meinen Sohn dort und dort sitzen. Gute Absichten. Welche Mutter hat nicht gute Absichten für seine Kinder oder ihre Kinder? Gott erlaubt, dass unsere Kinder was werden und eigene Wege gehen. Aber stolz sein, mein Sohn ist Professor, mein Sohn ist Richter, mein Sohn ist ein Ingenieur, ein, was weiß ich, Konzernleiter, mein Sohn. Wege, die uns nicht gefallen. Weißt du, das sind die Wege, die untersten Wege. Stolz sein. Willst du auch stolz sein auf deine Leistungen, deine Kinder, deine Produkte, auf das, was du aufgebaut hast? Unsere Gemeinde. Halleluja. Verstehst? Und das zittern wir noch dabei. Verstehst du? Stolz sein. Wir wollen stolz sein auf irgendetwas. Und das ist diese Ursünde. Das ist die Ursünde. Die Ursünde. die gar nicht nach unseren Vorstellungen ist. Und der Herr sagt, nein, mir steht es nicht zu, jemanden zu links oder rechts zu sitzen lassen. Das bestimmt jemand anders. Und das wird ganz anders bestimmt. Nach dem Lebensstil der zwei Buben. Ja? Nach den Plänen Gottes. Liebe, Recht und Treue. Das ist, was Gott zählt, was Gott sucht. Was ihm wichtig ist. Ist da Liebe da? Ist die Liebe da? Ja, Heiligkeit ist die Zierde seines Hauses. Verstehst du? Heilig dem Herrn. Aber die Frage, das interessiert Gott gar nicht, dieses Heilig dem Herrn. Dass du, früher gab es natürlich heute nicht mehr, Gott sei Dank, dass die Schwestern da Hochfrisur tragen oder die Haare offen tragen oder was weiß ich, wo sie tragen, die Haare. Oder gar keine Haare. Verstehst du? Das ist alles nur Käse. Nur bürgerlicher Kleinkram. Aber das haben wir so wichtig genommen. Oder keine durchsichtige Bluse. Oder keine kurzärmliche, was alles von Amerika kam. Die Amerikaner haben versucht, uns Anstand beizubringen, wie man in christlichen Kreisen sich benimmt. Ja, und dass man schön aussieht und alles Mögliche. Aber ist das, was Gott sucht? Gott weiß, was für ein Ferkel du bist. Entschuldigung. Gott weiß, was für ein Bock du bist. Gott weiß, was, ja, unbeweglich und was für ein Elefant im Porzellanladen du manchmal bist. Da gehst du dick und dünn und trampelst über Leichen. Gott weiß. Weißt du, um was geht es wirklich? Dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Mensch, das muss man lernen. Wie wird man demütig? Wie wird man demütig? Was, das ist das, was der liebe Gott sucht. Demut. Dem Demütigen schenkt der Gnade. Deshalb kann er uns gar nicht viel geben, weil wir unbarmherzig sind. Liebe. Liebe sucht der Herr. So, nicht, dass der eine links und der andere rechts sitzt in seinem Reich. Weißt du, wenn du dann die Bibel liest, du wirst entsetzt sein, wer alles im Himmel sein wird. Du wirst entsetzt sein. Nicht viel Reiche, nicht viel Große, nicht viel Mächtige, nicht viel Kluge, nicht viel Gewaltige. Das, was nichts ist, hat sich der liebe Gott erwählt. Den letzten Dreck, Entschuldigung. Den letzten Abschaum. Ja, was will denn der? Verstehst du? Und gerade den will der liebe Gott oft haben. Wir verstehen oft die Welt nicht. Verstehst du? Lass den einen links sitzen und den anderen rechts. Und ich sage dir eine Wahrheit. Du wirst schockiert sein, was ich sage. Ich sage jetzt gerne Wahrheit, weil ich nichts mehr zu verlieren habe. Verstehst du? Ja, ich habe nichts zu verlieren. Ich sage die Wahrheit, weil ich musste mal die Wahrheit sagen. Denn Paulus sagt, ich habe nichts euch vorenthalten. Ich habe euch alles gesagt. Davids Kinder, du musst wissen, was Davids Kinder waren, alle Skandalkinder von diesem frommen Mann. Alle Kinder waren durchwegs Skandalkinder, Mörder, Huren, Ehebrecher, viel Weiberei haben sie betrieben, denk an Salomo, alle seine Kinder. Gott selbst zeigt ihm, du deine Beschneidung, David, und das ganze fromme Gehabe, taugt nicht, schau dir deine Kinder an, dein Absalom, der protestiert gegen dich. Der andere schläft mit seiner Schwester. Schau doch das an. Lieber Gott, Kinder von heiligen Leuten und fast alle Kinder von gesegneten Männern, Gottes Könige Israels, es waren immer schlechte Söhne. Zuerst war der König, er tat, was dem Herrn gefiel und ging der Wege des Herrn. Und er tat übler, sein Sohn übler, als was alles andere war. So was hat es gar nicht mehr gegeben, kann ich vorstellen. Und es waren doch immer noch Kinder Israels und immer noch das Volk Gottes. Gott lässt Dinge zu, da schlag es mit den Ohren. Da schlag es mit den Ohren. Deine Kinder, rauschgiftsüchtig. Deine Kinder, Banditen. Deine Kinder, Bankräuber. Verstehst du? Du kannst es gar nicht vorstellen. Ja, ich habe für sie gebetet. Glaub doch nicht, dass David nicht gebetet hat. Der hat für seine Kinder gebetet. Und dann weinte, als der Absalom stirbt. Junge, ich wäre lieber für dich gestorben. Verstehst du? Gott will selbst zeigen, was echte Beschneidung ist. Er will selbst das Herz beschneiden. Und ich sage dir, deine Kinder sind nicht verloren. Egal, wenn sie auch Lausbuben sind und Lumpen sind. Verstehst du? In unserer Bibel heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet werden. Halleluja. Aber Gott will durch deine Kinder dir zeigen, was für ein Apfelbaum du bist. Wie süß und sauer und was weiß ich, wie mostig. Weißt du, Gott zeigt die Motive, was alles so rauskommt. Viele der heutigen Motive sind sündige Motive.
egoistisch, selbstsüchtig, materialistisch.
Du musst einen guten Beruf lernen, mein Sohn oder meine Tochter. Du musst was Großes werden. Ich möchte stolz sein auf dich.
Ja. Aber dein Sohn lernt gar nichts. Und dann musst du trotzdem noch stolz sein auf ihn. Verstehst du? Ist kein Professor und kein Doktor und kein Richter und was weiß ich. Viele lieben Menschen, die glänzen. Weißt, ich möchte hier die Wahrheit sprechen, was in der Gemeinde, Land auf, Land ab, in den christlichen Kreisen passiert. Viele lieben Menschen, die was können, die was gelernt haben, aus denen was geworden ist, die erfolgreich ist, die Geld im Portemonnaie haben. Wir lieben solche Menschen, die anständig, süß sind und nett sind und was weiß ich, die einfach und unkompliziert sind. Aber Gott liebt ganz andere Menschen, die nicht glänzen. Entschuldigung, ich sage die Wahrheit. Die nichts können, die Nieten sind. Gott liebt Menschen, die nichts sind. Arme, Schwache, Kranke, Gebrechliche. Hier in einer Berliner Gemeinde, einer größeren Gemeinde, dann hat der Pastor gesagt, ich möchte nicht, dass Kranke, Alte und Krüppel vorne in der ersten Reihe sitzen. Die sollen hinten irgendwo sich verstecken oder gar nicht in den Gottesdienst kommen. Vorne müssen adrette, nette Leute, nette Mädels, nette Jungs sitzen. Oh, wir wollen im Fernsehen sein und wir wollen was darstellen. Aber weiß Gott, will nichts darstellen. Er hat sich nötig mit Darstellung. Verstehst du? Und das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Und wir wundern uns manchmal. Jesus wäre über die westliche Christenheit, Entschuldigung, enttäuscht, schockiert. Er würde plärren und weinen und entsetzt sein, wie egoistisch und selbstsüchtig doch die Kirchen sind. Land auf, Land ab. Wir wollen was darstellen. Darstellen. Schau doch die Religionen an, die wollen was darstellen. Deshalb laufen sie im Talar und Schmuck und Klimbim. Verstehst du, sie wollen was darstellen. Ach, unser Pastor hat einen wunderbaren Talar. Kein Problem. Ich habe auch ein paar Talare. Verstehst du? Ja, aber ich brauche sie nicht. Verstehst du? Nur bei Beerdigung und Hochzeit vielleicht. Aber ich kann auch ohne Talar predigen. Nur nebenbei. Jesus wäre fassungslos über die westliche Christenheit. In seinem Namen haben sie Kriege geführt. Frauen verbrannt, Hexen verbrannt, Inquisition getrieben, Kreuzzüge und so weiter. Das hat das ganze Christentum verschandelt im Namen Gottes. Ja, nein. Was da alles im Namen Jesu getrieben worden ist. Nicht nur die Teufel ausgetrieben, Schädel eingehauen, geköpft die Menschen. Jetzt schimpfen wir auf die Moslems, die ISIS, die Leute köpfen. Die Christen waren nicht besser. All die Jahrhunderte hindurch. Die Christen waren nicht besser. Was die alles so angestellt haben. Jesus wäre über das geistliche Leben der meisten Christen enttäuscht. Hör mir zu. Jesus wäre über das geistliche Leben der meisten Christen enttäuscht. Du tust je länger, je mehr. Da ist keine Demut. Da ist keine Barmherzigkeit. Da ist keine Liebe. Sag mir eine Gemeinde, wo Liebe da ist. Verstehst du? Wo wirklich Menschen lieben, sich einander annehmen. Auch ich werde nie vergessen, ich bin junger Christ, vielleicht ein halbes Jahr gläubig, dann steht vorne ein Bruder, ein sehr fundamentalistischer Bruder, ein sehr religiöser Bruder, der sogar die Bibelschule besucht hat. Entschuldigung, liebe Geschwister, ich muss etwas euch sagen. Ich kann nur die lieben, die sympathisch sind. Versteht? Aber genau, Jesus wollte genau das Gleiche, das Gegenteil. Er hat auch die geliebt, die nicht sympathisch waren. Der lässt sich sogar, der hat sich von Petrus und Johannes nicht küssen lassen, aber vom Judas hat er sich küssen lassen. Der mich küsst, das ist, den sollt ihr verhaften. Freund. Versteht? Und sogar noch in der letzten Stunde, in den letzten Augenblicken vor der Verhaftung, sagt er, Freund, Bruder, wie bist du zu mir gekommen? Was habe ich dir Böses getan? Aber du musst es tun, es bleibt nichts anderes übrig. Gott braucht Judas. Und Gott erlaubt, dass in seiner Jüngerschar Judas sind, damit die anderen Geschwister lernen, und zwar nächstes Mal still sind und Mund halten. Verstehst du? Ja, mir kann sowas nicht passieren, was dem Judas passiert ist. Verstehst du? Der Petrus war nicht besser. Thomas war nicht besser. Auch wenn alle sterben und die alle verlassen, aber ich bleibe bei dir, Herr Jesus. Von wegen sind alle stiften gegangen. Verstehst du? Jesus weint über das geistliche Leben der Christen und Kirche. Da ist keine Treue, keine Demut und keine Liebe.
Du kannst nur die lieben, die sympathisch sind. Aber Gott will, dass du anfängst, die zu lieben, die stinken, die faul sind, die dumm sind. Entschuldigung, ich will dir sagen, die töricht sind, die krank sind, die auf alle vier kriechen. Die, die nichts sind in der Welt, die hat sich Gott erwählt. Weißt du, Jesus schaut die Herzen an und er ist schockiert. Die Herzen sind steinhart. Und jetzt kommt von Amerika ein Wind. Amerika first. Amerika zuerst. Das heißt, wir wollen zuerst, jetzt kriege ich Briefe schon aus Israel. Israel first, Israel zuerst, verstehst du? Nächstes Mal kriege ich Briefe wahrscheinlich aus Deutschland. Deutschland zuerst, Frankreich zuerst. Verstehst du, wir wollen immer die Ersten sein. Immer zuerst für unser Land, für unser Volk, für unser Haus, für unsere Familie, für unsere Gemeinde. Das ist Egoismus, Leute, pur. Dann bet nicht für Erweckung. Weißt du, die Erweckung wird nicht kommen, wenn Menschen egoistisch sind, nur an sich denken. Wir zuerst, was die anderen nicht genießen, die sollen doch bleiben, wo sie sind. Aber die gelbe Gefahr, die kommt, hat Bismarck schon gesagt. Verstehst du, gelbe Gefahr? Und die haben wir jetzt schon da, die Chinesen kommen. Die haben bald unsere ganzen Geschäfte aufgekauft. Und die ganze Technik. Und die bauen schon Elektroautos. Verstehst du? Wo wir noch gar nicht angefangen haben. Amerika first. Das ist Ausgeburt der Hölle. Jeremia 9. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treu auf der Erde schafft und sucht. Und zwar unter den Christen. Wenn schon die Welt das nicht hat, aber Christen sollen es haben. Dass du jemanden siehst, der entmutigt ist, die Hand drauflegst und sagst, komm, ich bete für dich. Ich kann auch nicht beten für dich. Ich weiß gar nicht, was ich beten soll, aber der Herr liebt dich. Der Herr liebt dich. Was die Menschen brauchen heutzutage ist Liebe. Und zwar pur. Ist nicht nur Schleimen und nicht nur also irgendwie so, ja, ich bete für dich, verstehst du? Nein, das ist der Mensch mit das Herz spüren. Recht und Treue. Bei so viel Egoismus und Materialismus, bei so viel Ungerechtigkeit und so viel Untreue und Betrug und Lieblosigkeit und Geldgier, was so Land auf Land ab passiert, auch in christlichen Kreisen. Ja, wenn du nichts produzierst, nichts bringst und so weiter, naja, was bist denn du? Und genau die sucht der liebe Gott, die nichts sind. Die nichts sind. Da kann der Herr doch nirgendwo mehr wirken, weil die meisten sind noch was, verstehst du? Hat er noch irgendwo eine Gelegenheit, was zu schaffen? Wer das erkennt, an dem habe ich Freude. Worauf kommt es an, verstehst du? Was ist sehr wichtig? Und wir haben die biblische, trachtet nach dem Reich Gottes. Und dann erst wird euch alles zufallen. Wo ist das Trachten nach dem Reich Gottes, was er hier spricht? Liebe, Treue und Gerechtigkeit und Recht. Jesus würde ins Grausen geraten und Flucht ergreifen, sich wieder verstecken in der Wüste, zum Teufel gehen. Verstehst du? Wenn er das alles sieht, was in den christlichen Kreisen passiert. Ich sage das ja nur, ich kenne das Christentum. Ich kenne die ganze Ökumene, Allianz und all den ganzen frommen Zirkus. Er würde die Flucht ergreifen. Ist Jesus da? Verstehst du? Ist der Herr da? Wir haben perfekte Musik. Wir haben perfekte Predigten. Wir haben perfekte Technik. Wir haben alles perfekt. Aber ist Jesus da? Und wo ist Jesus? Wir haben in der Bibel eine Aussage vom Herrn, wo 32 in meinem Namen versammeln. 2 oder 3, nicht 30 und 300 und 3000, nein, wo 2 oder 30 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Ja. Er würde sagen, was habt ihr denn aus meiner Lehre gemacht? Was habt ihr aus meinem Wort gemacht? Was habt ihr aus meinem Geist gemacht? Aus meinen Offenbarungen? Was habt ihr da alles gemacht? Aus dem Werk, was ich vollbracht habe, aus der Erlösung? Dein Bruder und du, ihr seid erlöst. Wir sind Gnadenkinder alles miteinander. Verstehst du? Und deshalb nehmt euch einander an, sagt die Bibel, wie Christus euch angenommen hat. Verstehst du? Der hat uns als Sünder angenommen, als Verbrecher. Was habt ihr aus meinen Predigten gemacht? Was habt ihr aus der Bergpredigt gemacht? Und natürlich, Vater unser. Und ein paar Sachen haben wir noch. Gut, aber mit der Vergebung, wie steht das da? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wo ist denn das? Wo vergibst du den Schuldigern? Du teilst Watschen aus. Ich sage bayerisch, weil das ja jetzt gerade Oktoberfest ist.
Watschen, verstehst du?
Ja. Schau dir den religiösen Wildwuchs an. Ihr habt alles verdreht. Ihr habt überhaupt nichts verstanden. Schau die Christenheit an, wie durcheinander es ist. Eine Spaltung nach der anderen. Wo einer Wissen mehr aus der Bibel versteht, macht er gleich seinen Hauskreis und seine Gemeinde. Oder was sonst noch was. Schau die ganzen Fehlentwicklungen an. Was da alles so passiert. Diese Heuchelei, die Scheinheiligkeit, die ganze Selbstgerechtigkeit. Diesen frommen Egoismus. Ich. Hauptsache ich werde gesegnet. Hauptsache ich werde geheilt. Hauptsache ich komme vorwärts. Hauptsache ich komme in den Himmel. Weißt du, wir müssen uns bekehren von diesem Hauptsache ich. America first. Verstehst? Wir müssen uns bekehren. Was hat Moses gemacht? Was hat ein Paulus gemacht? Herr, oh, ich verzichte auf den Himmel. Hauptsache mein Volk wird gerettet. Hauptsache die Menschen, die hier in dieser Welt werden gerettet. Ich weiß, ich kenne dich. Und ich gehe nicht verloren. Deshalb Moses verzichtet auf das gelobte Land. Hauptsache das Volk wird gerettet. Hauptsache meine Familie wird gerettet. Meine Kinder werden gerettet. Mein Land wird gerettet. Meine Verwandten werden gerettet. Aber ich möchte in den Himmel kommen um jeden Preis, lieber Gott. Du, das ist hart. Ja, der ganze fromme Egoismus. Hauptsache ich, das, weißt du, und dann stehen Leute vorne. Bei uns ist es auch nicht so schlimm manchmal, aber manchmal ist es schlimm. Da steht man vorne, da kann man nicht mal die Lieder hier auf der Folie sehen. Da steht, Hauptsache ich kann singen, Hauptsache ich kann Gott loben, Hauptsache ich komme in den Himmel. Jesus würde heute über die Christenheit weinen. Er wäre nicht nur traurig, sondern er wäre entsetzt und schockiert über die ganzen Kirchgänger, die nur in die Gemeinde kommen, wenn das Wetter schön ist. Wenn ein Gastprediger aus Amerika kommt oder aus Afrika oder sonst noch wo, er würde sagen, Leute, ihr habt mich nicht verstanden. Es geht gar nicht um diesen Superstar. Es geht um das Kreuz. Das Kreuz, dieses verachtete Kreuz. Ihr habt mich missverstanden, meine lieben Leute, sagt der Herr. Ihr habt es total überhört, was ich euch gesagt habe. Nicht das Äußere und nicht das Äußere, dieses Übertünchte. Diese so aufgespielte, aufgesetzte, keep smiling. Das ist alles nur Schein. Ihr seht, dass es in bester Ordnung ist, aber es ist alles chaotisch. Schau hinter den Kulissen mal nach. Was ist das Wichtigste? Nicht, was vorne passiert. Nicht, was du draußen in der Welt bist, sondern was passiert zu Hause. Im Alltag. Im Bett. Oder in der Küche. Oder im Wohnzimmer. Was passiert da? Bist du auch das, was du zu Hause bist, oder was du draußen bist, auch zu Hause? Was hat der Herr Jesus einmal gesagt? Weißt du, es sieht aus, als wenn es alles in bester Ordnung ist, sein Wort sagt, aber alles nur Schein. Dieses ganze gottselige Leben, die Kraft fehlt, da ist keine Substanz. Ihr klatscht und haut so richtig rein, aber das ist keine Kraft. Das ist Muskelkraft. Geisteskraft, aber nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind klinisch sauber. Entschuldigung, Matthäus 23. Weißt du, wir sind klinisch sauber. Die Gräber sind nach der Regenzeit übertüncht. Dann nach der Regenzeit haben wir die Gräber übertüncht, weil der ganze weiße Farbe der Kalk abgespült wurde, damit man sich ja nicht versündigt, damit man nicht zufällig über ein Grab stolpert. Hat man sich das Weiß angestrichen. Aufpassen, Leute, das sind Totengebeine. Innerlich voller Totengebeine, voller Schmutz, voller Ungeziefer. Ich musste da bei uns im Krematorium in Wedding mal eine Beerdigung halten. Und da musste im Krematorium, da gibt es ja solche Nischen, wo dann die Urnen eingesetzt sind. Und da wollte jemand, dass er zu seiner Frau, ich glaube so, war so festgemacht, dass er zu dieser Urne reinkommt. Und da wurde dieses Tablett da, diese Tafel abgemacht. Spinnen und Spinnengewebe. Die hätten vorher putzen sollen. Verstehst du, das war schrecklich. Also da möchte ich nicht mit meiner Urne gelagert werden. Weißt du, ich war entsetzt, was da war. Wir haben schnell reingeschoben und dann haben die Leute hinterher gesagt, und da muss jetzt die Arme hausen oder der Arme hinterm Spinnen. Aber genau so sieht es aus. Vorne eine vergoldete Tafel, hier ruht in Frieden. Alles nur Heuchelei. Die Gräber übertüncht, damit ja niemand zu nahe kommt, sich nicht verunreinigt. So nach 3. Mose Kapitel 21. Das war heilig. Aufpassen, Geschwister, aufpassen. Was nützt es, du passt auf. Aber innen drin ist voller Ungeziefer und Geschmeiß. Die Farbe macht es nicht. Der Kalk macht es nicht. Jesus sagt, äußerlich seid ihr perfekt, aber innen drin seid ihr Heuchler. Ihr führt ein Doppelleben. Was ist das Wichtigste? Authentisch, echt zu sein. Das ist, worauf es ankommt bei dem lieben Gott. Authentisch. In Übereinstimmung mit dem Himmel. Das innere und das äußere Leben muss übereinstimmen. Worte und Taten müssen übereinstimmen. Weißt du, nicht so tun, als ob. Bei mir ist alles in bester Ordnung. Was wollt ihr denn? Wer kann mir eine Sünde nachweisen? Bis der Herr Jesus anfängt, da im Sand zu schreiben. Verstehst du? Und dann sind sie alle fort. Und wo sind deine Ankläger geblieben, Frau? Weißt du, bist du authentisch? Bist du original? Bist du echt? Oder kopierst du irgendjemand, irgendeinen Heiligen oder einen Priester? Die Pharisäer sind zu Hause anders als in der Öffentlichkeit gewesen. Verstehst du, Heuchler sind das alles gewesen. Äußerlich fromm. Aber, weißt du, äußerlich, da kümmern sie sich um ihren Nächsten, machen sie Gedanken, dass ja niemand über ein Grab stolpert. Aber persönlich haben sie keine Beziehung mit dem Herrn. Ich will das nur sagen, was ist das Wichtigste? Diese persönliche Beziehung mit dem lieben Gott. Petrus, hast du mich lieb? 3-mal fragt der Herr das. Ja, und wie ist es mit uns? Haben wir den Herrn Jesus lieb? Hast du ihn lieb? Meine Botschaft ist eigentlich die Beziehung zu Gott. Und wie baue ich die auf? In den nächsten Tagen will ich darüber ein bisschen sprechen. Was ist das Wichtigste? Wie betet man Gott an? Wie erlebt man die Fülle des Heiligen Geistes? Wie kommt der Herr in unser Leben zum Zug? Ein paar Gedanken, die ich noch ganz schnell mit euch mitteilen möchte. Was Gott mir diese Tage gesagt hat. Habe stets Respekt vor dir selbst und vor anderen. Liebe. Hab stets Respekt vor dir selbst und vor anderen. Mach nichts vor. Deine Taten sprechen Bände. Nicht deine Worte, deine Taten. Deine Gedanken, das ist das, was du auslebst. Da laufen so viele falsche 50er rum. Weißt du, mittlerweile kontrollieren sogar die 20-Euro-Scheine. Wenn ich so einkaufe sehe, lassen sie auch durchlaufen. Man sollte alle Christen kontrollieren, nach Herz und Nieren, verstehst du, ob die echt sind. Es gibt so viel Falschgeld. Weißt du, so viel Falschgeld. Mir ist mal was passiert, ich hebe Geld ab bei der Sparkasse hier am Leopoldplatz, hebe ich Geld ab und dann gebe ich das Geld weiter und es stellt sich raus, ein 500er Schein. Und es stellt sich raus, es ist Falschgeld. Ich kriege sogar aus der Bank Falschgeld raus. Ich muss nachher zur Bank gehen und glücklicherweise hatte ich die Quittung, dass ich hier das Geld abgehoben habe. Aber es gab Skandal, verstehst du? Und ich gebe Falschgeld, 500er, das sind 1000 D-Mark umgerechnet. Falschgeld von der Bank, du kriegst sogar von der Bank Falschgeld. Pass auf, wenn du Geld abhebst, ich sag dir nur die Wahrheit. Weißt du, du musst so aufpassen. Aber das ist mir passiert. Dieser Mensch bringt diese 500-Euro-Schein zurück und sagt, also das ist Falschgeld, was Sie da in Umlauf bringen. Wo haben Sie das Geld her? Ja, vom Pastor, verstehst du? Vom Pastor noch dazu. Ja, Gott sucht Qualität, echtes, nicht nur Hochglanzpapier. Weißt du, und ich habe etwas festgestellt, das ist meine Feststellung, du kannst denken, was du willst. Je mehr Hochglanzpapier da ist, desto weniger Geist ist da. In aller Liebe. Desto weniger ist Gott dahinter. Gott hat es nicht nötig zu glänzen. Er versteckt sich. Wenn ich an die Stiftshütte denke, habe ich gedacht, lieber Gott, nicht einmal der billigste Camper wohnt, so wie du dort in der Wüste gehaust hast. Weißt du, äußerlich von Ziegenfällen, wenn du das von Weitem gesehen hast, ja, das soll die Wohnung Gottes sein? Nein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Du wirst erstaunt sein, was das alles so ist. Gott glänzt nicht. Es ist eine Tragödie in der Gemeinde. Wir spielen Gottesdienst, aber wir leben den Gottesdienst nicht mehr aus. Wir organisieren Gottesdienst und machen tolle Sache. Ich weiß, wenn du das weißt, wie das funktioniert, wenn einmal die Gegenwart Gottes erlebt hast, du weißt, wie das funktioniert, das kannst du gerne wieder weiter kopieren. Das Wichtigste ist, dass Gott mit uns ist, die Gunst Gottes, der Geist Gottes, die Gnade Gottes mit uns ist. Das Wichtigste ist, dass Gott mit uns ist,
Das ist so wichtig, dass Gott uns bewacht, dass er so unser Haus baut. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, wieder daran bauen, was es auch immer heißt. Und wo der Wächter, der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst und vergeblich. Jeremia 9 nochmals. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf der ganzen Erde schafft. Nicht nur in Deutschland. Ich bin eigentlich nicht froh, was jetzt im Bundestag alles passiert, dass sie ein bisschen durcheinander sind und durcheinander gewirbelt sind. Verstehst du? Und nicht mehr weiß, was soll man jetzt machen? Verstehst du? Jetzt wackeln die Stühle. Jetzt, was ist, ich finde es gut. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Und der Herr kommt zum Zug. In aller Liebe. Gott kann unter uns Liebe schaffen. Gott kann. Weißt du, er kann uns demütigen. Er bringt die Dinge in Ordnung, so wie es sein sollte. Er schafft Beständigkeit. Und wenn es nur ein oder zwei oder drei sind, verstehst du? Aber durch diese baut er das Reich Gottes. Gott schafft Zuverlässigkeit. Da gibt es Christen auf Gedeih und Verderb, sie stehen zum Herrn. Verstehst du? Da kann es wirbeln, da kann es schneien, da kann es tun. Ich werde nie vergessen, wir haben Blitzeis gehabt. Mal irgendwann im Februar oder so, da war Blitzeis. Und ich habe gedacht, ich muss zum Gottesdienst. Ich bin auch zum Gottesdienst gekommen und habe die Gemeinde, die Kirche, die große Kirche erreicht. Und wer kommt? Die Straße entlang, unsere alte Schwester Betty. Und weißt du, wie die kommt? Die hat Socken über die Schuhe angezogen, damit sie nicht ausrutscht. Und sie hat es geschafft. Und ich habe gesagt, Betty, und du kommst, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Nein, sagt sie, ich habe gedacht, weißt du, wenigstens einer muss zum Gottesdienst kommen. Sonst steht der Pastor ganz allein da. Ich fand es lieb von der Schwester. Die ist jetzt beim Heiland. Halleluja. Gott schafft. Weißt du, ich würde den Laden zumachen und ich würde Gemeinde nicht mehr haben und würde das nicht machen, wenn die nicht treue Geschwister hätten, die nicht nur Liebe zum Herrn haben, sondern auch Treue zur Gemeinde. Wir stehen in Sturmzeiten, Krisenzeiten, in Anfechtung. Und wenn ich so die Leute angucke, mit wie vielen Stürmen haben wir schon zu kämpfen gehabt. Und wir leben immer noch. Ein paar Mal Schiffbruch erlitten, ein paar Mal wilden Tieren vorgeworfen worden, ein paar Mal, was weiß ich, liest da 2. Korinther 12 oder 2. Korinther überhaupt, was da Paulus alles durchgemacht hat. Was ist Liebe? Was ist Recht? Was ist Treue? Wie viel Lieblosigkeit ist in den christlichen Kirchen, weißt du, ist Perfektionismus. Aber der Herr sucht keinen Perfektionismus. Er sucht die Stümpler und die Gebrauchter. Die einfache Leute, so wie unsere alte Betty, kommt mit Wollstrümpfen über Blitzeis da hochgeschlürft. Ich glaube, die Thea kam auch nachher noch. Verstehst du? Und wir haben wenigstens zu zweit Gottesdienst gefeiert. Die anderen sind nicht mal aus dem Haus gegangen. Ja? Erfolg ist nicht Liebe, meine Lieben. Große Scharen, große Gebäude ist nicht Liebe. Große Projekte, Aktionen und so weiter, großer Name, große Titel ist nicht das, was Gott sucht. Gott will das Herz haben. Gib mir dein Herz. Komisch. Der Schaf auf die Herzen. Nicht die großen Titel und Ämter und so weiter. Was ist, was Gott sucht? Was ist ihm wichtig? Und wenn ich so die Bibel lese, wie viel Unrecht ist in Babel, sagt er dann weiter an dieser Stelle, wie viel Unrecht ist in der Welt, in der Gesellschaft, in den Kirchen, die Liebe ist erkaltet. Weißt du, man kann zusammen Kaffee schlürfen, aber die Liebe ist nicht da. Auch wenn der Kaffee süß ist und mit Milch gefärbt. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Was nützt es? Lies mal 1. Korinther 13. Was ist es, wenn du keine Liebe hast? Was nützt es, wenn du Zeichen und Wunder vollbringst, Tote auferweckst und hast der Liebe nicht? Was nützt es, wenn du dein ganzes Vermögen den Armen gibst? Lies mal 1. Korinther 13. Was ist Liebe? Was ist Liebe? Wenn du Glauben hättest und du könntest Berge versetzen. Was ist Liebe? Das ist, was der Herr sucht. Glaube, Hoffnung, Liebe. Alles, Hoffnung und Glaube hört auf, aber die Liebe bleibt. Die Liebe ist ewig. Viele suchen sich nur und wollen sich nur profilieren. Wie kann ich Ältester bei euch werden? Das war bei einem Bruder in der Gemeinde die erste Frage. Wie werde ich Ältester bei euch? Und er war vielleicht 3 Monate Christ in der Gemeinde. Verstehst du? Da muss man zuerst mal wachsen und reifen, verprügelt werden, zusammenbrechen. Was da noch alles so ist. Verstehst du? Wie werde ich Ältester?
Da musst du durch ein Ältester, da musst du erstmal Baby gewesen sein, dann musst du Jüngling gewesen sein, dem Teufel, dem Bösen widerstanden haben. Dann musst du mal, da muss noch so viel Wasser vom Berg fließen, bis du ein Ältester wirst. Und selbst wenn du glaubst, du wirst ein Ältester, da fehlt manchmal noch sehr viel, um das zu erreichen, was Gott sucht an einem Ältesten. Einen, der übersieht, der den Überblick hat. Ein Ältester ist nicht nur, dass er alt ist und ein graues Haar hat oder kein Haar mehr hat. Nein, ein Ältester ist noch viel mehr, der mit Gott lebt, der mit Gott wandelt. Wenn ich die Offenbarung lese, da kommt der Älteste, verstehst du, der hat Augen wie Feuerflammen, der hat Jesus in sich. So. Viele suchen sich nur zu profilieren, der eine links, der andere rechts, so wie die Mutter von ihren beiden Söhnen, diese eine gute Mutter, die hat zwei Apostel sogar erzeugt. Verstehst? Aber das ist nicht Gottes Wille. Weißt du, viele suchen nur Karriere. Und der Herr Jesus hat gezeigt, wie man Karriere macht. So keine Bilderbuchkarriere. Nein, eine Karriere im Geiste Gottes. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Wenn du noch nicht dich an Gott geärgert hast, an Jesus dich geärgert hast, an die Gemeinde nicht geärgert hast, am Pastor dich nicht geärgert hast, an den Geschwistern noch nicht geärgert hast, dann hast du noch nichts kapiert. Entschuldigung. Ihr werdet euch alle an mir ärgern, dass du dich an der Bibel ärgerst, dass du am Heiligen Geist dich ärgerst, an der Führung Gottes ärgerst, am Willen Gottes ärgerst, verstehst? Gott, warum lässt du das zu? Viele suchen nur den Segen, die Heilung und Karriere machen, sich zu profilieren. Aber wie viel Treue ist im Volk Gottes da? Selbstlosigkeit. Ich bin dankbar, dass ich Geschwister hier in der Gemeinde habe, die einfach Gott dienen. Selbstlos, hilfsbereit sind, machen, was sie können. Weißt du, es ist nicht selbstverständlich. Heutzutage ist es überhaupt nichts mehr selbstverständlich. Überhaupt nichts mehr. Weißt du, wie viel Treue, wie viel Opferbereitschaft ist da? Barmherzigkeit. Wie viele haben Augen im Kopf, obwohl sie sehen, aber die sehen oft nicht die Not, das Elend, die Schwachheit, die Wege Gottes, wie Gott einen führt. Auf wen kann man sich heute noch verlassen? Ich frage es nur, was stelle es in den Raum? Weißt du, was sucht der Herr? Pastor, ich bin dabei. Und wenn es darauf ankommt, muss ich suchen, wo du geblieben bist. In aller Liebe, ich bin dabei. Auf wie viele Menschen kann der Herr sich verlassen? Kann er sich auf dich verlassen? Dass du durch dick und dünn für den Herrn gehst? Treue ist eine Mangelware heutzutage. Im Reich Gottes überhaupt. Wir sind von lauter Zugvögeln umgeben. Verstehst du? Lauter Zugvögel. Lauter Wandervögel und lauter Schmetterlinge, die von Blume zu Blume rumspringen. Eine Minute später sind sie nicht mehr da. Tja. Man kann heute auf nichts mehr Solides bauen, nur noch auf sich selbst. In aller Liebe, in aller Wahrheit, auf sich selbst. Wie viel Untreue, wie viel Unbeständigkeit, wie viel Treulosigkeit ist da? Bei vielen ist das ein Lebensprinzip. Aber ich habe eines festgestellt, wenn du vom Herrn berufen bist, dann kannst du nicht anders, dann musst du. So wie in der Bibel heißt, ich muss in das sein, was des Herrn ist. Und das kannst du auch und das schaffst du auch. Heute sind die meisten Leute nicht mehr belastbar. Oh, was du von mir erwartest. Weißt du, was der Herr von dir erwartet? Dein Kopf. Die Seelen unter dem Altar. Märtyrer. Deshalb kriegen wir auch den Heiligen Geist. Ich kriege nicht den Heiligen Geist und habe den Heiligen Geist nicht bekommen, um besser Halleluja zu jodeln. Ich habe den Heiligen Geist bekommen, um für Christus zu leiden. Märtyrer zu werden. Märtyrer für Jesus. Ich werde nicht geköpft, aber ich lebe trotzdem. Weißt du, die meisten Christen sind nur Konsumenten, aber keine Produzenten. Konsumenten, aber keine Produzenten. Gott will Recht. Liebe, Treue schaffen. Das kannst du auch selber nicht machen. Das muss er in uns wirken. Er muss das Wollen, das Vollbringen einem schenken. Sonst fallen wir durch. Weißt du, der Heilige Geist ist mehr als nur Begeisterung. Am Anfang habe ich auch gedacht, das ist wunderbar. Oh, Halleluja. Herr, jetzt fliege ich schon. Ja, ich bin oft geschwebt. Ja, aber langsam bin ich runtergekommen zur Realität. Zu der Wirklichkeit. Weißt du, ist es was Schönes. Ich muss wirklich sagen, ich brauche solche Momente. Es ist was Tolles, entzückt zu sein. Verstehst du, so außer Geist zu sein, so in Ekstase zu sein. Ich bin öfters mal in Ekstase geraten und gerade öfters. Und ich freue mich, oh Herr, es ist herrlich, mit dir zu gehen. Hier ist gut sein, lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Ich habe mehrere Hütten schon inzwischen gebaut. Aber die sind auch wieder abgerissen worden. Ja, und wieder weitergezogen. Weißt du, entzückte, vergnügte Christen sind Gefühlschristen, das darf so ruhig sein. Es ist keine Sünde, Gefühlsmensch zu sein. Wir sind keine Roboter. Aber dann muss man wieder runterkommen und wieder die Arbeit machen. In einer Missionsschule in der Schweiz, in der Missionsschule war das, und da ist eine Schwester, die will jetzt Bibel studieren, Gott dienen, und dann muss sie putzen. Und dann steht sie da und putzt, und dann singt sie da, oh, also, dass sie so begeistert vom Herrn und so weiter. Meine Heimat ist in der Höhe. Und dann hält sie den Besen und dreht den Besen so ein bisschen hin. Meine Heimat ist in der Höhe. Da kommt die Oberin vorbei und klopft auf die Schulter und sagt, Schwester, deine Arbeit ist in der Nähe. Nicht meine Heimat ist in der Höhe. Also manchmal ist es gut, dass du deine Heimat in der Höhe hast, aber dann plötzlich klopft dir wieder auf die Schulter jemand. Hier unten, da, zusammenkehren, zusammenputzen. Sauber machen. Deine Arbeit ist in der Nähe. Liebe, Recht und Treue schafft der Herr. Weißt du, nicht nur Begeisterung. Nicht nur entzückt bis in den trübten Himmel wie der Paulus. Oh Mann, war das toll. Haben wir uns köstlich amüsiert. Ja, das darfst du. Das ist kein Übel. Da passieren ganz normale Dinge. Gott vergewaltigt uns nicht. Er will, dass wir glücklich sind und fröhlich sind und närrisch sind. Und sagen, oh Gott, es war doch wieder schön mal. Gott vergewaltigt uns nicht. Er zwingt uns nicht zur Liebe, zur Recht und Treue. Aber irgendwann muss man wieder runterkommen. Und er sagt, wie lebe ich das aus? Wie verwirkliche ich das? Er will in uns etwas schaffen, dass wir seinen Plan, seinen Willen verwirklichen. Wir dürfen Visionen haben. Ich denke, die Bibel ist voller Visionen. Wir dürfen begeistert sein. Wir dürfen voll Heiligen Geist sein. Und meine Heimat ist dort in der Höhe. Aber du kommst runter. Ich denke an Josef. Verstehst du, das war auch so ein Träumer. Und viele sind solche Visionäre und Träumer. Meine Heimat ist in der Höhe. Und ich sah, wie Sonne, Mond und Sterne sich vor mir verbeugten. Oder diese Ehren. Und manchmal werden die besten Leute am allerwenigsten verstanden. Es ist was Tolles, ein Träumer zu sein. Bedeutet, Leute bekommen sehr viel Ablehnung. Gesegnete Leute bekommen sehr viel Ablehnung. Warum? Damit sie schön unten bleiben. Josef, beruhige dich. Und dann wirst du ins Loch geworfen, wirst verkauft als Sklave. Und wie heißt es in Matthäus Kapitel 13, Vers 57? Bedeutende Leute, ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Haus. Das musst du erleben, was das bedeutet. Versteht? Jetzt kommt der Träumer. Zehn Brüder zeigen mit ihm auf den Finger. Aber die anderen, die Ägypter werden gerettet, verstehst du? Die Fremden begreifen das, aber die eigenen Leute nicht. Warte mal, verstehst du? Warte mal, bis die Notzeit kommt. Ein Prophet gilt nicht in seinem eigenen Haus. Oft geschehen guten Menschen böse Dinge. Und Gott erlaubt es, damit du dir nicht einbildest. Ich hab's geschafft. Oh, Halleluja. Ich war's. Die Gnade Gottes ist mit mir gewesen. Nein, du fällst in Ungnade. Du musst sogar deinen Mantel fallen lassen. Das kannst du ersetzen. Verstehst? Gott benutzt all diese Erfahrungen zu unserer Erziehung. Gläubige sind nicht immun, meine Geschwister, vor Krankheit, Kummer, Unglück und Verfolgung. Weißt du, auch die, alles andere auch nicht. Die sind nicht immun. Die sind auch all diesen Dingen ausgesetzt. Warum? Weil wir schön ruhig bleiben sollen. Herr, alles was ich bin ich allein dank deiner Gnade. Ich bin's nichts. Ich bin nichts. Wäre unser Leben nur Sonnenschein, soll ich dir sagen, was dann passiert? Dann ist dein Leben eine Wüste. Wenn dein Leben nur Sonnenschein wäre, nur Herrlichkeit wäre, dann wärst du eine Wüste. Aber Gott erlaubt, dass Regen, Sturm und Wind und Wetter und Steinschlag kommt. Hebräer 12, Vers 11. Was ist das Wichtigste? Worauf kommt es an? Was am Anfang deines Glaubenslebens, da denkst du, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, aber später kommst du zur Vernunft. wirst nüchtern und bleibst noch nüchtern, aber du darfst nicht zu nüchtern werden. Das ist auch wieder eine Gefahr. Weißt du, wir Christen pendeln von einem Extrem in das andere. Die gesunde Mitte. Wie heißt es hier? Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint zwar die Gegenwart, in der Gegenwart keine Freude zu sein, sondern eine Traurigkeit. Gott, warum ohrfeigst du mich? Aber nachher aber, denen, die darin geübt sind, haben sie eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Jetzt im Augenblick gefällt es vielleicht dieser Weg, den Gott dich führt, gar nicht. Schmeckt gar nicht. Das ist bitter. Aber zum Opfer, zum Abendmahl, also praktisch zum Passamahl, gehörte im Alten Testament vor allem sehr viele bittere Kräuter. Sonst ist fad alles, verstehst du? Aber diese bittere Kräuter, die geben Geschmack. In allem verfolgt Gott ein Ziel. Weißt du, ich habe zurzeit so viele Hunde bei mir in der Nähe, Kastanienallee, wo die da ausführen. Und da sehe ich manchmal so, das ist was ganz Modernes. Die haben so eine lange Leine. Die können da einfach drücken auf den Knopf und dann kann der Hund ein bisschen laufen, verstehst du? Und dergleichen. Und der Herr hat auch für den Teufel eine lange Leine. Und wenn er dann zu weit geht, drückt auf den Knopf und zieht den Köder wieder zurück. Gott hat eine lange Leine. Eine Leine, verstehst du, er zieht zurück. Und das ist nicht zufällig. Gott erlaubt Glück und Schicksal. Gott erlaubt all diese Dinge in unserem Leben. Und was wir denken manchmal, das ist zufällig. Nein, es ist eine Masche in der Wirklichkeit Gottes, wie er zusammenhakt, zusammen entwickelt. Verstehst du? Eine Masche. Und das ist, was, wie Gott an dir arbeitet, ist eine Masche. Dieser rote Faden. Weißt du, was der rote Faden ist? Die britische Stoffware, englische Stoffware. Da konnte es genau feststellen, ist es englische Stoffware oder nicht. Es war ein roter Faden, eingewebt in dieser im Stoffballen, eingewebt und konnte es genau wissen, das ist englische Ware. Und es gibt auch göttliche Ware. Und jetzt siehst du, wenn dieser rote Faden in deinem Leben ist, der rote Faden Gottes. Und das ist im göttlichen Gewebe drin. Halleluja. Alles andere ist Käse. Alles andere ist nur Falschgeld, was auch immer ist. In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30, die mich ehren, die werde ich auch ehren. Hörst du, die mich ehren. Am Sonntag habe ich das Thema Danke sagen. Verstehst du, die mich ehren. Josef erfuhr nach Jahren die Wahrheit, warum er nach Ägypten gekommen ist. Dieser rote Faden in seinem Leben. Die mich ehren. Er war treu. Auch im Gefängnis hat er Gott gedient. Und die Sünde gemieden, Versuchung widerstanden, was auch alles war. Und er kam raus und er gab Gott die Ehre. Und er wusste, meine Geschwister werden kommen. Nicht ich werde zu ihnen gehen, sie werden zu mir kommen. Er wusste, die Hungersnot wird noch 5 Jahre dauern. Das hat er denen gesagt. Deshalb 1. Korinther 10, Vers 13. Es ist nichts umsonst. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen. Also nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung, dass auch so ein Ausgang erreicht wird, dass ihr es ertragen könnt. Dieser rote Faden in diesem Gewebe Gottes. Der Ausweg liegt darin, dass wenn sie zum Herrn schreien, er ihnen hilft. Wie dieser singende Petrus, Herr, hilf! Und schon ist die Hand Gottes da. Schon wieder der rote Faden geht weiter. Der Herr lässt die Seine nicht fallen. Der Herr lässt die Seine nicht untergehen. Preis dem Herrn. Josef lebte in Übereinstimmung mit dem Herrn. Das war wichtig. Und der Herr war mit Josef. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Das ist das Wichtigste. Dass Gott mit dir ist. Nicht dein Vater, deine Mutter, der Pastor, die Geschwister. Der Herr war mit Josef. Er lebt in dem Bewusstsein, Gott sieht alles, Gott weiß alles. Gott lässt nichts durchgehen. Das ist der rote Faden. Gott lässt nichts durchgehen. Sei still, halt den Mund. Rebellier nicht gegen Gott, motz nicht auf. Warum gerade mir? Warum gerade ich? Gott ist an dem inneren Menschen interessiert. Verstehst du? Und Josef blieb still, wartete auf die Stunde Gottes. Die meisten Krankheiten kommen, weil die Menschen nicht mit Gott in Harmonie leben, weil sie gegen Gott rebellieren. Und je mehr du rebellierst, desto schlimmer wird deine Situation. desto schlimmer wird die Verletzung, die du erlebt hast. Der Mantel, ach, den können sie klauen, den kann er da lassen. Der Mantel war der Anklagepunkt beim Josef. Ich weiß nicht, was bei dir als Anklagepunkt genommen wird, aber irgendwas wird sein. Aber er wusste, der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir, egal was passiert. So, noch ein paar Gedanken, ganz schnell. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind, also auf das Wetter achtet, der wird nie sehen, und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Verstehst du, wir sollen uns konzentrieren auf das Wesentliche, auf das Wichtigste. Was ist es? Nicht die Schwierigkeiten. Achte nicht auf die Schwierigkeiten in deinem Leben. Ignoriere sie. Sie kommen und sie gehen. So wie Höhen und Tiefen. Sie kommen und gehen. Die Umstände sind nicht ideal. Auch für Josef war es nicht ideal. Aber Josef diente Gott. Das ist, worauf es ankommt. Treue. Treue in kleinen Dingen. Es dauert einige Zeit, bis das Getreide reift. Verstehst du? Es wird gesät, aber du musst warten. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt Halleluja. Jetzt ziehe die Pflanzen hoch. Nein, die müssen von selber kommen. Und das gilt auch im Geistlichen für das Reich Gottes. Hoffe nicht auf schnelle Lösungen. Hoffe nicht auf schnelle Lösungen. Die gibt's nicht. Und alles, was schnell ist, ist künstlich, menschlich, vergänglich. Aber das Echte. Der Weg zum Segen geht über gesunde Lehre, geht über Buße, geht über Umkehr, Umdenken, Sinneswandel, Veränderung, innere Veränderungen, ja, Kurskorrekturen, der rote Faden, dieses Gewebe, das greift ineinander. Manchmal denkst du, oh, liebe Zeit, ich habe meiner Oma mal zugeguckt, meine Oma hat die Brille aufgesetzt, gegessen, gelesen und noch gehäkelt oder gestrickt. Da strickt sie einen Pullover oder was weiß ich, mit wunderbaren Mustern, das soll ein schöner Pullover werden. Aber als ich dann sah, was die Oma macht, verstehst du, lauter durcheinander, kreuz und quer. Ich habe gesagt, Oma, ich werde diesen Pullover nicht anziehen. Dann sagte, weißt du, du wirst noch stolz sein darauf. Nachher, nachdem das Ding umgekehrt wurde, ausgekehrt wurde, da hat man das Muster gesehen. Aber so jetzt in deinem Leben, wenn du anguckst, da ist alles durcheinander, ein Chaos. Lieber Gott, was ist mit mir los? Weißt du, Gott will an unserem Leben arbeiten. Wir verstehen oft Gottes Wege nicht. Seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Lass es bleiben. Auch der Bruder, auch Josef hat es nicht verstanden. Wie viel Elend er da ertragen, erdulden musste. Das Leben wurde ihm schwer gemacht. Brachte ihn in Schwierigkeiten. Und weißt du, auch wenn du mit dem Herrn gehst, deine Brüder, nicht deine Heiden und die Gottlosen und die Ägypter, deine Brüder bringen dich in Schwierigkeiten. Und ich warte, dass Menschenhausgenossen werden seine größten und schlimmsten Feinde sein. Deine Brüder. Auch in der Gemeinde meine ich die Brüder und Schwestern. Ja. Josef musste Vergebung lernen. Er musste vergessen lernen. Er musste großzügig werden. Wenn er groß werden wollte, musste er zuerst mal in sich selber großzügig werden. Und als Josef vergaß, was die Brüder angetan haben, hat Gott angefangen, ihn zu segnen. Hat Gott ihn zum König gemacht. Und viele sind noch nicht so weit, dass Gott sie segnen kann. Sie haben noch nicht vergessen, was die Brüder angetan haben. Ja, die haben mich in die Pfanne gehauen. Und die haben mich unterdrückt. Und die haben mich nicht entwickeln lassen. Verstehst du? Lasse, vergiss es. Als er vergaß, als Gott ihm Manasse und Ephraim gab. Verstehst du? Gott hat mich alles vergessen lassen. Und ich trage den Leuten nichts nach. Das ist, was Gott, worauf es ankommt. Vergebung ist ein ganz großes Thema der Heiligen Schrift. Aber nicht nur Vergebung, sondern auch Vergessen. Und die Brüder haben Angst gehabt. Was passiert, wenn der Vater Jakob stirbt? Was passiert? Wie geht es mit uns weiter? Und Josef hat etwas gesagt. Ihr gedachtet Böse mit mir, aber der Herr gedachte Gutes mit dir. Und ihr braucht keine Angst haben. Ich werde mich nicht rächen an euch. Und ich werde auch von Gott nicht verlangen, Herr, räch dich an meinen Leiden. Was ist das Wichtigste? Was sind die Prioritäten? Aus was besteht dein Leben? Loslassen. 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 Den Esel loslassen. Die ganzen Dummheiten loslassen. Das Leben besteht aus Vergebung. Vergebung. Und nochmals Vergebung. Wenn wir unser Inneres betrachten, da ist doch noch so viel verborgene Sünde da. Was du sagst, Herr, Denk, was die alles mir angetan haben.
Verstehst du, verborgene Sünden sich abgelagert. Diese verborgenen Sünden lagern sich ab, dass der Segen Gottes nicht durchfließen kann. Diese Blockaden, diese Ablagerungen, weißt du, das ist, was uns aufhält. Diese, Herr, diese Meuterei, diese innere Unruhe. Was wäre unser Leben ohne diesen verborgenen Dingen? Weißt du, in unseren Gedanken. Da schreibst du noch Briefe. Ich schmeiß wieder einen Papierkorb, aber morgen schreibst du wieder einen Brief. Und da führst du am Telefon, denen muss gesagt werden. Ja, lass uns ganz ehrlich sein. Wir sind alles noch aufs Fleisch und Blut. Weißt du, wir haben, muss nicht der andere sein. Aber zuerst mal, warum, Herr, warum? Warum? Und dann vergleichen wir uns mit anderen, warum geht es denen so gut und mir ist so dreckig. Warum? Und wir werden neidisch und eifersüchtig und fangen an zu hassen. Die werden gesegnet. Ich werde nie vergessen, da kommt eine Schwester zu uns mal in Stuttgart. Wir haben zwei Kinder gehabt. Da sagte, weißt du, ich beneide euch. Eure Kinder sind süß, gesund und so weiter, fähig. Und meine haben lauter Sommersprossen und was sonst noch. Obwohl Sommersprossen auch was Schönes sind. Ja, verstehst du? Aber die hat, ich beneide eure Kinder. Verstehst du? Selbst die Kinder haben keine Ruhe vom Pastor. Gott ist reich. Gott kann alle wunderbar gestalten und beschenken und aus denen wunderbare Dinge machen. Du brauchst niemanden beneiden und auf niemanden eifersüchtig zu sein. Der Segen Gottes ist reich. Ist die Fülle. Verstehst du, was ist das Wichtigste? Lass doch, segne und freu dich. Ja. Ich habe gesagt, Schwester, dein Kind ist doch auch schön. Guck mal, mit der Sommersprosse, rote Haare. Ja. 2. Korinther, wenn wir da weiterlesen, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen und es ist so herrlich. Gott füllt unser Leben, wir haben einen Schatz. Fang an, Gott zu danken für die Gnade, die du hast. Und ich werde am Sonntag drüber mehr sagen. Weißt du, du hast so viel Grund. Ja, aber Herr, ich habe Misserfolge, Niederlagen, ich habe Schwierigkeiten, ich habe das und das. Nein, du hast Grund zum Danken, dass Gott dich bedingungslos liebt. Wir sind von Gottes Liebe abhängig, seine Kinder. Weißt du, das kannst du gar nicht bezahlen, wie Gott sich für dich sorgt und kümmert. Werde dankbar. Und das ist das Wichtigste, worauf es jetzt in dieser Woche ankommt. Fang an, Gott zu danken, dass du da bist, dass du glauben kannst, dass du Jesus kennst, dass du den Heiligen Geist hast. Verstehst du, was für Geschenke sind das? Ich sage, aber Herr, ich bräuchte mehr Geld. Verstehst, nein, du brauchst mehr Liebe Gottes und wenn du Liebe Gottes hast, dann wird und nach dem Reich Gottes trachtest, wird dir alles zufallen. Und hör auf mit diesem amerikanischen Denken, Amerika first, Israel first, verstehst du, dieses ganze an der ersten Reihe seid, nein, da sagt Gott, segne die Leute, auch die anderen müssen leben, lass die anderen leben und Gott wird dich leben lassen, segne die anderen und du wirst gesegnet werden. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du so großzügig zu uns bist und dass du uns die Fülle geschenkt hast. Herr, das Wichtigste ist, dass wir reifen und wachsen und zunehmen im Glauben, im Herrn, in der Liebe, in der Treue und in der Gerechtigkeit des Herrn. Halleluja. Herr, und das Größte ist Liebe, Liebe. Herr, alles andere vergeht, Herr. Alles andere geht unter. Alles andere bleibt hier. Und die Schätze, die wir sammeln, sind die Schätze der Liebe. Halleluja. Ich segne jetzt auch die alle Menschen, die dein Wort gehört haben. Herr, du kennst sie alle und du weißt, was der Einzelne braucht. Gesegnet sollen sie alle sein. Halleluja, Halleluja. Und Herr, das Wichtigste ist, dass du zu deinem Recht kommst. Lob und Dank. Amen.